für ein elektronisches Gerät. Außerdem können Sie das nachher alles in dem Aufsatz nachlesen. Das ist die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls des V. Ich habe Ihnen hier auch mal sehr deutlich, sehr drastisch. Hier wird jemand enthauptet. Frage der verschiedenen Verstümmelungen. Das hier ist das sogenannte Rädern. Wenn mit einem Warnrad auf jemanden eingeschlagen wird, dann wird jemand gehängt. Das ist die verschiedenen Todesarten, je nach dem Delikt. Diese peinliche Halsgerichtsordnung gilt seit 1532, regelt das Verfahren und enthält eine Fülle der grausamsten Hinrichtungsarten. Nach dieser Carolina wurde noch 1770 in Neubrandenburg die vierfache Mörderin Eleonora Götterich gerädert. Das war für den überforderten Henker offensichtlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Jedenfalls hat er mehr als eine halbe Stunde dafür gebraucht, bis er diese arme Frau bis zum Tod befördert hat. In dem Maße, in dem sich jetzt aber in Mecklenburg die Ideen der Aufklärung verbreiten, gibt es im gebildeten Bürgertum zunehmend Widerstand. Zitat: Ohne auf die veränderte Sitte unseres Jahrhunderts zu achten, das Antike einer doch noch sehr verwilderten Nation auf unsere gegenwärtige Handlung anzuwenden. Also die Carolina gilt Ende des 18. Jahrhunderts als ja, antik, überholt, nicht mehr zeitgemäß. Und immer öfter wandeln die Herzöge jetzt Todesurteile in lebenslange Zuchthausstrafen um, was in der Bevölkerung nicht ohne Kritik blieb. 1804 zum Beispiel gab Herzog Friedrich Franz dem Druck nach und bestätigte das Todesurteil gegen drei Anführer einer berüchtigten Bande von Pferdedieben. Mit der Begründung, Zitat, wir wollen und müssen diesmal der Gerechtigkeit freien Lauf lassen, um endlich einmal ein Exempel zu statuieren. Der Verteidiger der drei Pferdediebe sah das anders und sah eine Ungleichbehandlung. Denn, Zitat, der Herzog habe den schwarzen Fritz, das war ein anderer Pferdedieb, begnadigt. Und ich glaube nicht, dass die hiesigen Inquisiten größere Verbrecher als der schwarze Fritz sind. Dieser Einspruch war vergeblich. Am 8. November 1804 wurden diese drei Pferdediebe auf dem Richtplatz vor der Stadt Güstrow gelegen gehängt. Das war das letzte Mal, dass in Mecklenburg jemand wegen eines Eigentumsdelikts hingerichtet wurde, zumindest in meinem Untersuchungszeitraum bis 1918. Fortan kam die Todesstrafe nur noch bei Mord zur Anwendung. Aber auch hier wurde sie nur sehr selten vollstreckt. Zwischen 1804 und 1882, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1852, also in fast 50 Jahren, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab es nur zwei Hinrichtungen in Mecklenburg. Das hat mich selbst überrascht, ich hatte mit mehr gerechnet. Ein großer Teil der Juristen lehnte die Todesstrafe grundsätzlich ab. Der alte religiös motivierte Sühnegedanke passte nicht mehr in die neue Zeit. 1811 schrieb der Verteidiger zweier Raubmörder an den Strelitzer Herzog, bei der Todesstrafe sei, Zitat, die Besserung des Verbrechers, ein Hauptrequisit aller Strafe, dadurch unmöglich. Und die allgemeine Sicherheit könne schließlich auch durch die dauernde Inhaftierung erreicht werden. Zitat, die Todesstrafe ist für den großen Haufen ein Schauspiel, von dem er nur wenig gebessert fortgeht. Die Konservativeren unter den Juristen wollten dagegen nicht ganz darauf verzichten und befürworteten zumindest bei Ausnahmefällen, bei besonders brutalen und heimtückischen Morden, die Hinrichtung. Das war offensichtlich auch die Ansicht des Schweriner Herzogs Friedrich Franz. Am 15. April 1814 wurde auf dem Galgenberg bei Schwerin die Tagelöhnerfrau Margarete Sigelko, die ihren Mann im Schlaf mit der Axt erschlagen hatte, durch den Schweriner Scharfrichter Eichenfeld enthauptet. Das war das letzte Mal, dass die Tat vor dem örtlichen Gericht verhandelt wurde und dass die Vollstreckung am Ort des Verbrechens geschah. Für alle Nicht-Einheimischen, das hier ist der Ostdorfer See, hier ist heute der Friedhof am Obotritenring. Das ist der Grimke-See. Hier ist dieser Geigenberg. Mit der Gründung des Kriminalkollegiums in Bützow wurden fortan alle Verbrechen durch diese Behörde untersucht. Wir wechseln also jetzt nach Bützow. Eine ganz beschauliche kleine Landstadt. Zwischen 1814 und 1878, also für einen ziemlich langen Zeitraum, wurden die Beschuldigten in Bützow inhaftiert. Hier fand der Prozess statt und hier wurde auch ein eventuelles Todesurteil vollstreckt. Die Verfahren wurden ohne Hast und Eile mit bedächtiger Gründlichkeit geführt. Bis ein endgültiges Urteil vorlag durch alle Instanzen, dauerte es im Regelfall mindestens 5 Jahre. Da die meisten Richter Gegner der Todesstrafe waren, wandelten sie Todesurteile der niederen Gerichte in der Regel in Zuchthausstrafen um. Es gab freilich Ausnahmen. Für den Hagenower Torschreiber Friedrich Meinke, der seine Frau heimtückisch mit Arsen vergiftet hatte, konnten 1823 die Richter und auch der Großherzog keine mildernden Umstände sehen. Die Vollstreckung des Urteils oblag dem Bützower Kriminalkollegium, was dieses vor Herausforderungen stellte. Denn die Durchführung einer öffentlichen Hinrichtung war nicht einfach die nüchterne Ausführung eines Gerichtsurteils, sondern glich vom Aufwand her einer gigantischen Freiluftaufführung. Schon die Auswahl des geeigneten Ortes war schwierig. Der Vorschlag, den direkt beim Friedhof gelegenen Klüschenberg zu nutzen, erschien den beiden Bützower Pastoren, Zitat, in höchstem Maße anstößig. Von jeher wählte man Berge oder doch die frequentesten Landstraßen zu solchen Theatern der strafenden Gerechtigkeit, damit man weit und breit sehen könne, was Verbrecher zu erwarten haben. Aber die Zeiten hatten sich gewandelt. Der direkt an der Güstrower Landstraße gelegene Platz, an dem noch in vergangenen Jahrhunderten die Hinrichtungen in Bützow stattgefunden hatten, lag jetzt nach Ansicht der Bützower Bürger viel zu nahe an der Stadt. Die Regierung entschied sich stattdessen für ein weit abgelegenes Gelände am äußersten Rand der Stadtfeldmark. Hier ist Bützow und hier doch ein ganzes Stück von der Stadt entfernt wird ein neuer Hinrichtungsplatz ausgewählt. Die Proteste des Wolkener Gutsbesitzers, Sie sehen, das ist der... Hier ist der Hof Wolken, also das. Heute gehört das alles zu Bützow schon, aber das alte Bützow ist eben sehr klein. Also des Gutsbesitzers von Wolken, der jetzt kaum 200 Meter von seinem Gutshaus entfernt eine Richtstätte vor sich hatte, diese Proteste verhalten ungehört. Das Kriminalkollegium kaufte das Grundstück, ließ einen Hügel aufwerfen und diesen mit einem tiefen Graben umgeben. Auf diesem Hügel wurde dann, Zitat, die sogenannte Blutbühne errichtet, bestehend aus einem hölzernen Gerüst und einem massiven Eichenbretterstuhl für den Delinquenten. Noch schwieriger als die Festlegung des Schauplatzes war die Auswahl der Hauptdarsteller. Eine wichtige Rolle hatten hier traditionell die Pastoren. Ich habe Ihnen hier mal eine dieser Predigten, die nachher auch gedruckt wurden. Aus dem 18. Jahrhundert, aber es geht hier um die Traditionen. In diesem 18. Jahrhundert hatten die Pastoren immer die Gelegenheit benutzt, nach einer vollzogenen Hinrichtung den zahlreich versammelten Menschen zur Mahnung und Warnung eine Predigt zu halten. Sie müssen sich das so vorstellen, so viele Menschen, so viele Zuhörer hatte ein Pastor, auch wenn der Kirchenbesuch damals noch besser war als heute, normalerweise nie wieder. Diese Predigten waren im 19. Jahrhundert schon nicht mehr üblich. Aber es war immer noch die Aufgabe der Pastoren, den Verurteilten als bußfertigen, reuigen Sünder zu präsentieren und ihm auf seinem letzten Gang geistlichen Beistand zu gewährleisten. In den Wochen vor der Hinrichtung pflegten die Geistlichen den Delinquenten häufig zu besuchen, ihn durch mahnende und tröstende Worte zur Umkehr zu bewegen und seine Seele vor der Verdammnis zu retten. Bei den vorigen Exekutionen 1804 und 1814, die Güstrower Pferdediebe und die Frau Siegelkow in Schwerin, waren diese Bemühungen auch erfolgreich gewesen. Zitat: Jene Verbrecher ließen sich verweisen und machten ihren Seelsorgern die Arbeit leicht und angenehm. Meinke hingegen, der Hagenauer Torschreiber, galt als ein schwieriger Fall. Ein Zitat: schrecklich verstockter Verbrecher. Die beiden Bützower Pastoren Geisenhainer und Maßmann ließen sich nicht abschrecken. In den 4 Wochen vor der Hinrichtung besuchten sie Meinke täglich und sparten weder Zeit noch Mühe. Ihre Worte fielen auf keinen fruchtbaren Boden. Verärgert berichteten sie dem Kriminalkollegium, Zitat: Meinke erschwert uns die Arbeit aufs Äußerste. Durch Widerspruch, Grobheit und beleidigende Äußerungen vereitelte alle noch guten Bemühungen durch Widerstand und trotzige Erklärung, dass er nicht wolle, unsere Besuche nicht wünsche noch verlange. Ihre Klage beeindruckte den Großherzog. Hatten die Geistlichen bisher für die Vorbereitung eines Delinquenten üblicherweise 10 Reichstaler erhalten, bewilligte er den beiden leidgeprüften Bützower Pastoren 15 Reichstaler für ihre Mühe. Neben dem geistlichen Beistand musste das Kriminalkollegium noch einen weiteren wichtigen Akteur rekrutieren. Kriminaldirektor Röttger berichtete hierzu sorgenvoll. Zitat: Ich weiß im Land keinen zuverlässigen Scharfrichter. Es wird bei der Seltenheit solcher Operationen nicht leicht zu finden sein. Und dennoch ist dieser Gegenstand von Wichtigkeit, da nichts abscheulicher gedacht werden kann als eine Metzelei bei solcher Gelegenheit. Das bringt uns zur Frage: Wie wurden diese Hinrichtungen durchgeführt? Hier konnte ich jetzt kein mecklenburgisches Bild finden, aber die Verfahrensweise entspricht dem mecklenburgischen. Sie sehen hier einerseits, der Delinquent sitzt, ist festgebunden auf einen Stuhl. Das ist der Scharfrichter, schwingt dieses Schwert seitwärts und enthauptet. Der Gehilfe des Scharfrichters hält den Kopf. Das ist diese Blutbühne. Das sind die Soldaten, die den Hinrichtungen, Sie sehen, das ist so eine klassische Blutbühne, also so eine, richtig so ein Podest, das ist erhöht, damit es auch jeder gut sehen kann. Und rundherum sind Soldaten, weil ringsherum ja auch ein riesiger Volksauflauf ist. Also ähnlich sah es in Bützow auch aus. Diese Hinrichtung, diese Enthauptung eines auf einem Stuhl festgeschnallten Delinquenten durch einen seitwärts geführten Schwerthieb erfordert ein hohes Maß an Kraft und Geschicklichkeit. Der Großherzog empfahl sich hierzu an den Bützower Amtsfroner. Also, den auch so kennen wir heute vielleicht nicht mehr, das war der für den Distrikt zuständige Abdecker. Nicht zu wenden. Traditionell gehörte nämlich die gelegentliche Durchführung einer Hinrichtung zu den Aufgaben dieser Amtsfroner, die bis weit ins 19. Jahrhundert auch umgangssprachlich als Scharfrichter bezeichnet wurden, obwohl sie diese Tätigkeit der Hinrichtung gar nicht mehr wahrnahm. Der Inhaber der Bützower Abdeckerei nun, Peppler war sein Name, hätte 1823 mit Verweis auf mangelnde Fähigkeiten die entsprechende Bitte, und um nichts weiteres handelt es sich, des Kriminalkollegiums ohne weiteres ablehnen können. Peppler aber dachte gar nicht daran. Er war ein junger, ehrgeiziger Mann, begierig, sich einen Namen zu machen. Er versprach dem Kriminalkollegium, Zitat, dass er die Exekution zu übernehmen erbötig sei, es sich auch zutraue, solche sicher und gut zu vollführen, da, wenngleich er noch keine Exekution verrichtet, er dennoch durch Übung an Tieren sich diejenige Fertigkeit und Sicherheit verschafft habe, die zu einem Geschäft der Art nötig sei. als Tag der Hinrichtung wurde der 13. Februar 1824 festgesetzt. Eine solche unerhörte Begebenheit hatte es in Mecklenburg seit 10 Jahren nicht mehr gegeben. Der Andrang war gewaltig. Mehr als 6.000 Menschen, Zitat, aus allen Gegenden des Vaterlandes strömten zusammen, um die Hinrichtung zu sehen. Hatte die Regierung bisher bei solchen Anlässen zur Absicherung ein Kommando von 40 Soldaten entsandt, so war es in Schwerin damals noch gewesen, entschloss sich der Großherzog in diesem Fall die Truppe zu verdoppeln. Die 80 aus Wismar nach Bützow kommandierten Soldaten sollten zusammen mit 200 mit Knüppeln bewaffneter Bauern aus den umliegenden Dörfern einen Kreis um das Schafott bilden. Sie sehen es auch hier. Die Vorgehensweise bei der Vollstreckung des Todesurteils entsprach immer noch in vielen Details der Halsgerichtsordnung von aus dem 16. Jahrhundert von Kaiser Karl V. Schauen wir uns mal einen Stadtplan von Bützow aus dieser Zeit an. Gegen 8.30 Uhr wurde das sogenannte hochnotpeinliche Gericht auf dem Schlossplatz gehalten. Dieses Areal hier. Der Kriminaldirektor verlas die Zusammenfassung des Verbrechens, der Gerichtsaktuar die Urteile und die Bestätigung durch den Großherzog. Dann trat der Direktor dicht vor Meinke, zerbrach über seinem Kopf einen weißen Stab in 2 Stücke und warf ihm diesen vor die Füße mit den Worten: Das Urteil ist gesprochen, der Stab zerbrochen und somit alle Verbindungen zwischen ihm und der menschlichen Gemeinschaft aufgelöst. Diese feierliche Stimmung wurde freilich dann wiederholt durch den Delinquenten unterbrochen, der dem Richter immer wieder ins Wort fiel. Hatten die zum Tode Verurteilten bis dahin bei dem Geschehen eine eher passive Rolle gespielt und sich dem Schicksal ergeben als reuige Sünder gezeigt, so revoltierte Meinke gegen das ganze System. Denn das ist die Predigt, die der arme Geiselheiner nach der Hinrichtung von Meinke gehalten hat. Auch sie wurde gedruckt. Das Namen hat viel öffentliches Interesse gefunden. Nach Ansicht eben von Geiselheiner war Meinke entschlossen, Zitat, als ein Held den letzten Gang zu gehen, sich nicht weibisch ängstlich zu zeigen und so Bewunderung und Aufsehen zu erwecken. Mit so jemand wollte der Pastor nichts zu tun haben. Als Meinke also von der Wohnung des Gerichtsdieners Groth, wo er seine letzte Mahlzeit und eine halbe Flasche Wein zu sich genommen hatte, zurückgebracht wurde, verweigerte Geiselheimer ihm den Platz neben sich im Fond des Wagens. Das war ein Fehler. Wir sehen hier die Fahrstrecke, die zurückzulegen war, von hier bis zum Hinrichtungsplatz. Das ist schon ein Stück. Der also auf die Rückbank des Wagens genötigte Meinke konnte so ungehindert mit dem Publikum agieren, das ihm zur Stärkung immer wieder Flaschen mit alkoholischen Getränken reichte. Da die Fahrt durch die dicht gedrängte Menge bis zu dem 3 Kilometer entfernten Richtplatz mehr als eine halbe Stunde dauerte, blieb das nicht ohne Auswirkungen auf den zunehmend angetrunkenen Verurteilten. Pastor Geiselheiner berichtet erschüttert über sein völlig unangemessenes Verhalten. Zitat: Nun beschäftigte er sich bloß mit der Menschenmenge, welche folgte, in den Straßen und vor allen Türen stand, schwenkte seinen Hut, warf Handküsse zu und betrug sich überhaupt so ausgelassen, lustig und mutwillig als ein betrunkener Bauernbursch, wenn er zu einer Hochzeit fährt. Es fehlte nur noch, dass er laut juchte. Als der Wagen dann endlich am Richtplatz angekommen war, ging alles sehr schnell. Meinke wurde auf dem Stuhl festgeschnallt, man verband ihm die Augen. Der Schwager des Henkers hielt den Kopf und Peppler enthauptete ihn. Zitat, durch einen mit Kraft und Sicherheit geführten Schwertstreich. Also seine vielen Übungsstunden waren nicht vergeblich gewesen. Geiselheiner war über diese Meisterleistung entzückt und verteidigte diese Hinrichtungsmethode energisch gegenüber denen, die das Beil für geeigneter hielten. Zitat: Jenes, also das Beil, ist doch zu herabwürdigend für den freien Menschen. Und der freie Deutsche gab immer dem Schwerter als der ehrenvollen Waffe den Vorzug. Das Beil überließ er dem Vieh und dem Sklaven. Wenn das Schwert nur besonnen und kräftig geführt wird, trügt es gewiss nie. Nach der Hinrichtung stürmte die Menge auf das Schafott, vermutlich, und wir sind hier tief im Bereich des Volksaberglaubens, um die Tücher in das Blut des Getöteten zu tauchen, das nach diesem Aberglauben besondere Kraft hat. Der Leichnam wurde nicht mehr wie üblich auf dem Richtplatz verscharrt, wir sind im 19. Jahrhundert, sondern als Tribut an die moderne Wissenschaft, an das Anatomische Institut der Universität Rostock gesandt. Auch tot war Meincke übrigens jedoch eine Attraktion. Das Freimütige Abendblatt berichtete, Zitat, seitdem zieht die Neugierde Hunderte hin, ihn seinen Kopf im Arm halten zu betrachten. Das Kriminalkollegium jedenfalls blickte mit sehr gemischten Gefühlen auf diesen Tag zurück und versuchte 4 Jahre später, als die Hinrichtung der beiden Raubmörder Jansen und Koch anstand, alles um eine Wiederholung zu verhindern. In hier. Die beiden. Die Hinrichtung dieser beiden wird angekündigt. Großer Zusammenfluss von Menschen wird erwartet. Eine Schlüsselrolle kam hier wiederum den Pastoren zu. Der alte Pastor Geisenhainer zeigte sich nach dem Debakel von 1824 nicht mehr bereit, sich dieses, Zitat, unerfreulichen und mühsamen Geschäfts zu unterziehen. Auch sein Kollege Maßmann wollte nicht teilen. Das Kriminalkollegium berichtete sorgenvoll, Zitat, dass der Inquisit Jansen sich im Sinne äußerster Rohheit beharrt, dass er statt eine Spur von Reue und Gefühl für das Scheußliche seiner Begangenheit zu zeigen, fortfährt, Beleidigungen gegen die Urteilsbehörden und sogar gegen eure königliche Hoheit auszusprechen. Der Großherzog ordnete an, dass der junge Rektor der Bützower Schule, das war ein junger Geistlicher, der auf seine erste Pfarrstelle wartete, der musste natürlich dem Großherzog schon zu Willen sein, dass dieser Rektor die Betreuung übernehmen sollte. Aber auch für ihn war alles vergeblich. Er wies darauf hin, dass dieser rohe und unbändige Mensch bis zum letzten Augenblick darauf sinnt, wie er allen seinen Umgebungen das Leben schwer machen kann. Die Wiederholung der peinlichen Vorfälle von 1824 schien unvermeidlich. Sie sehen hieran, dass eine öffentliche Hinrichtung diese Wirkung nur erzielen kann, die die Regierung erhoffte, wenn der Delinquent mitspielt. Wenn er seine Mitwirkung verweigerte und vor Tausenden von Menschen die göttliche und weltliche Autorität verspottete, dann war der Schaden so einer öffentlichen Hinrichtung viel größer als der Nutzen. Widerwillig entschloss sich Großherzog Friedrich Franz I. kurz vor der Vollstreckung des Urteils Jansen und seinen Mittäterin zu begnadigen. Die zahlreich bereits nach Bützow gereisten Zuschauer waren hierüber alles andere als begeistert. Noch verärgerter war der Scharfrichter, Peppler. Schon bei der Hinrichtung 1824 hatten die Unkosten sein Honorar überstiegen. Denn das Kriminalkollegium war sich darüber im Klaren, dass jede einzelne Exekution dem Scharfrichter während des ehrenhalber zu machenden Aufwands durch Hinzuziehung seiner Amtsgenossen und Gehilfen keinen Vorteil bringt. Diese Doppelhinrichtung war für Peppler mit so großem Aufwand verbunden, weil er seine gesamten Kollegen, also die mecklenburgischen Abdecker, hierzu einladen musste. Und, um kein Risiko einzugehen, Zitat, bei den lebensgefährlichen Folgen, die im Verunglückungsfalle angesichts einer Versammlung von vielen tausend Zuschauern, zum größten Teil aus den rohesten und niedersten Ständen, hatte er zur Hilfeleistung gleich 3 kompetente Scharfrichter aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Brandenburg eingeladen, um ihm zu helfen. All dies war kostspielig, zumal zum Tag der Hinrichtung Quartiere und Unterkünfte in Bützow ausgesprochen teuer waren. Gastwirte und Zimmervermieter nahmen heftige Aufschläge. Nach diesen beiden Vorfällen hatte Friedrich Franz I. keine Neigung mehr, nochmal eine Hinrichtung anzuordnen. die Richter sprachen nun selbst bei schwersten Verbrechen keine Todesstrafen mehr. Dies war auch bei seinem Nachfolger der Fall. Auch Paul Friedrich begnadigte selbst schwerste Verbrecher. Eine Änderung kommt dann mit Friedrich Franz II. Denn das Scheitern der Revolution von 1848 änderte auch das politische Klima. Im Justizministerium nun an der Spitze Staatsrat von Schröder. Ein ziemlich finsterer Reaktionär. Berichtet 1852 über einen verurteilten Raubmörder. Zitat: Dass seit einer längeren Reihe von Jahren keine Todesurteile mehr in Mecklenburg vollstreckt, sondern dieselben durch landesherrliche Gnade in lebenslängliche Zuchthausstrafen verwandelt wurden, beruht nicht allein auf Prinzipien, deren völlige Unhaltbarkeit anerkannt ist, sondern auch die allernachteiligsten Folgen gehabt hat. Die dadurch immer mehr gewichene Scheu vor dem Verbrechen hat im Lande immer zahlreichere und schwerere Verbrechen hervorgerufen. Es ist daher höchste Zeit, dass die Achtung vor dem Gesetz und die Furcht vor der gesetzlichen und ewigen Gerechtigkeit durch die Vollstreckung der erkannten Todesurteile wiederhergestellt werden. Also Sie sehen, die politische Umschwung nach dem Scheitern der 48er Revolution führt auch hier zu einem veränderten Verfahren. Beauftragt mit der Hinrichtung des Raubmörders Schwank 1852 wurde Kriminaldirektor Bolte. Er verpflichtete den Scharfrichter Wilhelm Reindl aus Werben in der Altmark. Und die Hinrichtungen wurden nun mit dem Beil durchgeführt. Man war doch vom Schwert abgekommen. Und auch öffentliche Hinrichtungen erschienen zu riskant. Sämtliche Vorbereitungen wurden ganz geheim gehalten. Nur der Henker und der Kriminaldirektor kannten den genauen Exekutionstermin. Um 3.30 Uhr in der Früh, im 16. Oktober 1852, riegelten Militär und Gendarmerie in Bützow den Schlossplatz ab. Um Viertel vor sechs wurde der Verurteilte geweckt und von seiner unmittelbar bevorstehenden Hinrichtung unterrichtet. Dem Pastor verlieb eine halbe Stunde für seine seelsorgerische Betreuung. Dann öffnete das Militär die Absperrung und ließ eine Gruppe von ca. 60 bis 70 Schaulustigen auf den Schlossplatz. Der Direktor verlas das Urteil, brach den Stab. Finde ich interessant, diese Praxis, den Stab zu brechen, bleibt sehr lange. Und übergab den Verurteilten dem Scharfrichter, der ihn an Ort und Stelle enthauptete. Diese Hinrichtung in Bützow, bei einer war Julius Wiggers Zeuge. Er war in Bützow inhaftiert, 1854, und schreibt in seinen Lebenserinnerungen von dieser Hinrichtung im Morgengrauen. Diesmal hatte es einen Rostocker Dienstmädchen, Charlotte Lämmermann, getroffen, die ihren 3 Wochen alten Säugling erstickt hatte. Kleiner Exkurs: Kindesmord war damals in Mecklenburg eigentlich ein recht weit verbreitetes Verbrechen und wurde, wenn er nach verheimlichter Schwangerschaft und gleich nach der Geburt geschah, üblicherweise nur mit 2 bis 3 Jahren Zuchthaus bestraft. Diese mildernden Umstände lagen im Fall von Frau Lämmermann nicht vor, aber die Täterin wäre sicherlich mit dem Leben davongekommen, hätte sie nicht den Richter, den Justizminister und auch den Großherzog, Zitat, durch ihre ganz unerhörte Verlogenheit und maßlose Liederlichkeit. Also sie hatte, wie würden wir es heute auch sagen, häufig wechselnde Geschlechtspartner, gegen sich aufgebracht. 1864. Erst 10 Jahre später gab es dann noch einmal 2 Hinrichtungen in Bützow, aber insgesamt doch ziemlich wenig. Nach dem Beitritt der beiden Großherzogtümer zum Norddeutschen Bund 1866 hatten die liberalen Parteien im Reichstag die Mehrheit und auch der preußische König bestätigte keine Todesurteile mehr. Friedrich Franz II. Folgte, wie in den meisten Dingen, auch hier dem Vorbild seines Onkels. Das Klima änderte sich hier 1878. Bismarck nutzte zwei Attentatsversuche auf den Kaiser zu einem innenpolitischen Kurswechsel. Die Liberalen erlitten bei den Reichstagswahlen eine Niederlage. Und die nun dominierenden Parteien der Konservativen und, was ich auch ganz interessant finde, des katholischen Zentrums, gehörten zu den Befürwortern der Todesstrafe. Das erste Opfer nach 10-jähriger Pause war der verhinderte Kaiserattentäter Hödel, den der Berliner Scharfrichter Julius Krautz im August 1878 enthauptete. Nun fühlte sich auch der mecklenburgische Großherzog frei, wieder Todesurteile vollstrecken zu lassen. Nochmal nach Bützow zurück. Bereits im Dezember 1878 wurde in Bützow der Matrose Johann Suhr, der ein junges Mädchen vergewaltigt und ermordet hatte, durch den aus Berlin geholten Julius Krautz hingerichtet. Also die Scharfrichter kommen jetzt immer von außerhalb. Insgesamt waren es also in den 25 Jahren nach 1852 5 Menschen, die in Bützow auf dem Schlossplatz hingerichtet wurden. Das Verfahren immer noch nach der Carolina mit dem zerbrochenen Stab in den alten Ritualen. Immer noch pro forma öffentlich. Denken Sie daran, dass unmittelbar vor der Hinrichtung die Absperrung aufgehoben wird und die Menschen, die dann zufälligerweise oder weil sie vorher was gehört haben, weil sich sowas nie ganz geheim halten ließ, sich auf dem Schlossplatz und in der Nähe befanden, die durften kommen und zusehen. Aber es wurde nicht wochenlang vorher in der Zeitung angekündigt, wie eben traditionell im 18. und im frühen 19. Jahrhundert. Die Zuschauer gehörten immer der unteren Volksklasse an und es waren zahlreiche Frauen darunter. Beides entsprach nicht den Wünschen der Regierung. Die Anwesenheit von Frauen und auch untere Schichten möglichst nicht. 1879 tritt jetzt die Reichsjustizreform in Kraft und die bringt weitreichende Änderungen. Das Kriminalkollegium wurde aufgelöst. Zuständig für schwere Verbrechen war in beiden Großherzogtümern das Schwurgericht in Güstrow. Wir wechseln also den Schauplatz. Das Gebäude können Sie genauso heute noch sehen. Den Schuldspruch fällten jetzt künftig 12 Geschworene, die sich übrigens zum Ärger der SPD stets aus den Reihen des höheren Bürgertums rekrutierten. Wenn mindestens 7 Geschworene, also vergessen Sie den amerikanischen Film, den ich selber sehr gut fand, keine Einstimmigkeit, sondern eine Mehrheit, 7 der 12, den Entschluss gefasst hatten, dass der Mord mit Überlegung und Vorbedacht ausgeführt worden war, dann hatten die Richter keine andere Wahl, als die Todesstrafe zu verhängen. Es gibt hier also einen gewissen Automatismus und es gab zwischen 1880 und 1918 39 Todesurteile, die in Güstrow gefällt wurden, für beide Mecklenburg. Die Gerichtsverfahren waren jetzt öffentlich, nur bei Sittlichkeitsverbrechen wurde die Öffentlichkeit stets ausgeschlossen. Und wenn es um Mord ging, war der Andrang des Publikums groß. Die Gerichte mussten eigens, wie heute auch, Zugangsbillets ausgeben. Der eigentliche Prozess, auch das anders als heute, war wirklich kurz. Man begann morgens und war zum Abendessen fertig. Für die meisten Angeklagten war das Schwurgericht die erste und die letzte Instanz. Eine Berufung an das Reichsgericht in Leipzig erfolgte nur selten und wurde auch von dort fast immer als unbegründet abgewiesen. Die einzige Hoffnung, die die Verurteilten hatten, bestand, an die Gnade des Großherzogs zu appellieren. Das sind die 4 Entscheidungsbefugten in diesem Zeitraum. 36 Gnadengesuche gingen ein zwischen 1880 und 1918. In 16 Fällen erfolgte eine Begnadigung. In 20 eine Ablehnung. Je nach Charakter und politischer Ausrichtung lagen hier ganz verschiedene Maßstäbe vor. Friedrich Franz III. Begnadigte nur 2 von 9 Verurteilten. Sein Bruder, Herzogregent Johann Albrecht, 3 von 6. Friedrich Franz der Vierte, hier, nicht so sehr, nicht umsonst derjenige, den ich persönlich am meisten schätze, begnadigte und Moment, jetzt habe ich seine Zahl vergessen. Jedenfalls die Macht. 11 von 15. Überhaupt keine Gnade kannte. Dieser eigentlich ganz, im ersten Blick so freundlich, gutmütige ältere Herr, der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, war aber auch in politischer Hinsicht ein ziemlich extrem konservativer. Ne? 6 Todesstrafen, 6 Hinrichtungen. Keine einzige Begnadigung. Verweigerte der Landesherr die Begnadigung, hatte der Verurteilte meist keinen Monat mehr zu leben. Insgesamt fällt im Vergleich zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine deutliche Beschleunigung der Verfahren. Zwischen dem Verbrechen und der Hinrichtung lag meistens weniger als ein Jahr. Ein Beispiel: der Eisenbahnarbeiter Friedrich Richter erwürgte am 18. April 1895 ein junges Mädchen, wurde am 17. Juni verurteilt und am 16. August, weniger als 4 Monate nach der Tat, hingerichtet. Der Verdacht, dass die Schnelligkeit gelegentlich zu Lasten der Gründlichkeit ging, lässt sich nicht von der Hand weisen. Im Januar 1900 zum Beispiel war der Inspektor in Viezen einem brutalen Raubmord zum Opfer gefallen. Das war übrigens auch einer der wenigen Fälle, wo das Opfer einer höheren Gesellschaftsschicht angehörte. Meistens waren es ganz einfache Leute. Die Justiz präsentierte sehr schnell den Gutsschmied als Täter, gegen ihn sprachen Indizien, aber er legte kein Geständnis ab und es gab keine Zeugen. Er wurde kaum 6 Monate später enthauptet und betonte bis zum Schluss seine Unschuld. Vor allen Dingen in den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts dominiert eine Kultur der Härte. Mit Mördern wurde buchstäblich kurzer Prozess gemacht. Zwischen 1880 und 1918, ich sagte bereits, wurden 20 Menschen in Güstrow hingerichtet. Im Vergleich zu dem Verfahren in Bützow entsprach das Ganze jetzt in der Strafprozessordnung geregelte Verfahren völlig den Wünschen der bürgerlichen Eliten. Die Urteile wurden nun hinter den, dieses Bild ist natürlich eigentlich aufgenommen worden wegen des Schlosses. Ja? Wir interessieren uns aber jetzt für diesen Bereich hier. Hier ist das Landgericht. Das ist das Gefangenenhaus. Da ist heute, glaube ich, ein Altersheim oder sowas drin. Und die Hinrichtung geschieht in dem relativ kleinen, hier rundherum ist eine Mauer, und hier in dem relativ kleinen Innenhof zwischen dem Landgericht und dem Gefangenenhaus. Hinter hohen Mauern. Die Öffentlichkeit bestand jetzt auf 30 bis 50 Personen, die im Besitz einer Eintrittskarte waren. Solche Eintrittskarten erhielt nicht jedermann, sondern nur respektable Herren aus dem Bürgertum, Handwerksmeister, Kaufleute, Rechtsanwälte, Offiziere und Ärzte. Ärzte immer, weil sie sagten, sie müssten aus beruflichen Gründen dabei sein. Angehörige unterer Schichten kamen nicht mehr hinein. Die Güstrower Zeitung berichtet über die erste Vollstreckung eines Todesurteils im April 82. Zitat: Die traurige Angelegenheit bildete das ausschließliche Tagesgespräch. So hatte sich eine nach Hunderten zählende Menschenmenge nach dem Bahnhof begeben, um durch den Augenscheinnahme des mit der Exekution beauftragten Scharfrichters doch wenigstens einigermaßen ihre Neugierde zu befriedigen. Die liebe Jugend hatte es sich zur Aufgabe gemacht, dem Herrn Krautz, immer noch den Berliner Scharfrichter, auf allen seinen Wegen durch die Stadt zu folgen. Trotzdem nun die Hinrichtung erst um 7 Uhr stattfinden sollte, hatten sich schon um 4 Uhr früh, also 3 Stunden früher, ein zahlreiches Publikum in der Nähe des Landgerichts versammelt, jedenfalls nur in der Absicht, den Scharfrichter zu sehen. Denn der Zutritt zum Richtplatz, welcher nur ca. 60 Fuß im Quadrat groß ist, war nur den mit einer Karte versehenen Personen gestattet. Sie sehen, dieser Berliner Scharfrichter Krautz ist zumindest bei der einfachen Bevölkerung eine Person von Ruhm, Bedeutung, Ansehen. Dieses hier, das ist ein Groschenroman. Mit hohen Auflagen damals verkauft. Also von der einfachen Bevölkerung gerne gelesen. Das Publikum betrachtete Krauts mit morbider Faszination. Schon in seiner äußeren Erscheinung, Zitat, im Frack, mit weißer Binde und weißen Handschuhen, unterschied er sich sehr von den Scharfrichtern des 18. Jahrhunderts. Er war übrigens freiberuflich tätig und nahm Exekutionen gegen Honorar vor. Alles, was dafür nötig war, brachte er mit. Er brachte also mit den Richtblock, drei kräftige Gehilfen und ein 11 Pfund schweres Rasiermesser scharfes Richtbeil, in dem er die Namen sämtlicher von ihm hingerichteter Delinquenten eingraviert hat. Diese Szene bedarf einer Erläuterung. Wir sehen hier, das ist Braunschweig, aber es dürfte fast genauso in Schwerin, in Güstrow ausgesehen haben. Das ist unmittelbar vor einer Hinrichtung. Wenn Sie sich die beteiligten Personen ansehen, also relativ einfach sind diese Herren, das ist der Staatsanwalt, das sind die Richter, das sind die Gefängnisdiener, diese beiden auch. Das ist der Delinquent. Das ist hier Anton Gietz. So, jetzt dieser. Was sind das für welche? Sehen ja sehr respektabel aus, ne? Das ist die Truppe. Das ist der Henker und das sind seine drei Gehilfen. Sie sehen also auch sehr respektabel. Das ist die Bank, auf die wird Gietz gleich gelegt. Und dieser Herr wird ihn dann enthaupten. Das sind die Zeugen mit einer Eintrittskarte. Eigentlich durfte bei diesen Anlässen nicht fotografiert werden. Fragen Sie mich, warum das in Braunschweig gemacht oder trotzdem geschehen ist. So ähnlich dürfte es eben in Schwerin, in Güstrow auch ausgesehen haben. Die eigentliche, also es gab eine kurze Urteilsverlesung, das dauerte kaum 3 Minuten. Dann richtete der erste Staatsanwalt einige mahnende Worte an den Delinquenten und übergab ihm den Henker zur Vollstreckung. Der Henker machte sich jetzt den Überraschungseffekt zu nutzen. Wir sehen, dass die hier so ganz unauffällig, unbeteiligt hier rumstehen. Und das ist das Bild eben, das ist das Gleiche, das können Sie nicht gut sehen, weil Sie hier eine heftige Bewegung haben und die Fotografen waren damals nicht in der Lage, so kurze Belichtungszeiten zu haben. Aber alle die Herren, die hier so rumgestanden sind, haben sich jetzt auf den Arm Gietz gestürzt, nicht? Einige halten ihn fest und der eine schlägt zu. Das geht sehr schnell. Die Mecklenburgische Zeitung bemerkt 1882 beifällig, Zitat, durch die überaus große Schnelligkeit in der Ausübung der Prozedur hatte die Hinrichtung, soweit es bei einem solchen Akt überhaupt möglich ist, alle abschreckende Äußerlichkeit verloren. Der Verurteilte hat die Hinrichtung viel schneller überstanden, als er vorher zu ahnen vermag. Vom letzten Wort des Staatsanwalts bis zur vollzogenen Hinrichtung vergehen, wie erwähnt, nur circa 10 Sekunden. Der Ablauf, da der Delinquent ja nicht weiß, was ihn erwartet. Und es muss so sein, der Staatsanwalt verliest das Urteil und der Delinquent wartet, dass jetzt irgendwas weiteres Zeremonielles passiert. Und in dem Moment packen sie ihn und richten ihn hin und dann ist er schon tot, ehe er überhaupt was merkt. Diese schwierige Aufgabe dieser Hinrichtung vertraute der Staatsanwalt keinem Dilettanten mehr an. Nachdem Krauts, der 1889 in Berlin in betrunkenem Zustand einen seiner Gehilfen erschlagen hatte, hierfür nicht mehr zur Verfügung stand. Sie finden Trunksüchtigkeit bei Scharfrichtern relativ häufig. Das ist ein Beruf, der doch mit erheblichen Belastungen einhergeht und die meisten Scharfrichter reagieren darauf, damit, dass sie exzessiv trinken. Also nach Krauts wird die Scharfrichterdynastie Reindl aus Magdeburg damit beauftragt und es handelt sich wirklich um eine Dynastie. Schon Wilhelm Reindl hatte die Hinrichtung in Bützow durchgeführt und nach seinem Tod hat sein Bruder Friedrich das Geschäft übernommen. Friedrich Reinl vollzog seine erste Hinrichtung 1889 in Güstrow, im Alter von übrigens schon 65 Jahren. Da gehen andere Leute in Rente. Der Magdeburger war im Deutschen Reich ein gefragter Mann. Als er 1897 in Güstrow Albert Wiese enthauptete, war das bereits seine 183. Hinrichtung. Seine Einkünfte waren beträchtlich. Für eine Doppelhinrichtung im Jahr 1887 erhielt er von der Güstrower Staatsanwaltschaft eine Vergütung von 750 Mark. Das Jahreseinkommen eines Arbeiters betrug damals vielleicht etwas über 1000 Mark. Also für eine einzige Doppelhinrichtung. Reinl leitete einen erfolgreichen kleinen Familienbetrieb. Als Gehilfen begleiteten ihn stets sein Bruder, sein Sohn und sein Schwager. Er war ein rüstiger, älterer Herr, der erst mit 75 Jahren infolge zunehmender rheumatischer Beschwerden die Axt aus der Hand legte. Auch er, eine Person des öffentlichen Lebens, der Scharfrichter von Magdeburg. Wir sehen ein gleiche Groschenromanformat wie von Krautz, wurde von vielen tausend Menschen gelesen. Sein Sohn, der ihm nachfolgte, war den Anforderungen nicht gewachsen. Ich sagte schon, Trunksüchtigkeit ist bei Scharfrichtern sehr häufig, bei seinem Sohn sehr ausgeprägt. Als er in Preußen betrunken zu Hinrichtungen erschien, erhielt er keine Aufträge mehr. Im Vergleich, die Karikatur ist ein bisschen überzeichnet, wie das bei Karikaturen sein soll, aber Sie haben, wenn Sie es mit dem Bild, was Sie aus Braunschweig gesehen haben, es ist nicht ganz fremd. Jetzt habe ich das Problem mit diesem Bild. Geht der Herr da hinten nicht so richtig? Hier, der ist jetzt leider nicht richtig draufgekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass er auf dem. Der trägt jedenfalls, das ist ein Pastor, der trägt so eine. Er kriegt diesen hanseatischen Kragen. Dieser Pastor, da können Sie ihn besser sehen. Sie sehen auch, dass er hier die Hände so schön gefaltet hat und diesen breiten Kragen, den die Pastoren in Hamburg und auch in Rostock, glaube ich, früher noch getragen haben. Die Rolle des Pastors war reduziert im Vergleich zu früher. Ich hatte gesagt, im 19. Jahrhundert war er richtig wichtig, im frühen 19. Jahrhundert war er sehr wichtig gewesen, im 18. auch. Mittlerweile bis fast sehr stark an den Rand gedrängt. Denn die Hinrichtungen waren ja nicht mehr öffentlich. Und es gab weder Zeit noch Raum für den Hingerichteten oder für den Delinquenten für einen letzten großen Auftritt. Die Obrigkeit war lediglich daran interessiert, ihn so schnell wie möglich zum Tod zu befördern. Das merken Sie auch hier nochmal. Das ist dieses Gefangenenhaus. Hier können Sie die Mauer noch gut sehen. Das ist das Landgericht. Hier so in diesem kleinen Innenhof zwischen beiden finden die Hinrichtungen statt. 1891 gab es einen Fluchtversuch. Gustav Busch sprang aus dem Fenster, brach sich allerdings das Bein. Das hat die Hinrichtung in keiner Weise verzögert. Es kam auch niemand in den Sinn, ihn jetzt nochmal zum Arzt zu bringen. Stattdessen wurde er vor den Richtertisch geschleppt und von Friedrich Reinl wie gewohnt professionell enthauptet. Also das ist der einzige Störungsversuch des Ablaufs. Ansonsten hatte der Delinquent nur die Möglichkeit, durch besondere Nervenstärke und Gemütsruhe Eindruck zu hinterlassen. Der Raubmörder Georg Falk lehnte 1896, Zitat, in brutalster Weise jeden geistlichen Zuspruch ab, begrüßte die Richter mit einem höhnischen Guten Morgen, der Herren. Entschlossen bis zum Schluss eine gewisse Handlungsautonomie zu wahren, verkündet er, dit ich meine Strafe verdiene. Ich muss mir aber bitten, dit mir die Henkersknechte nicht anfassen. Ich bin Mann genug und lege mir alleine auf die Bank. Also das war das Einzige, was der Delinquent noch tun konnte, um eine gewisse Selbstständigkeit bis zum Schluss zu demonstrieren. Nach der Exekution wurde die Leiche in den Sarg gelegt und in das Anatomische Institut der Universität Rostock gebracht. Wenn die Angehörigen Einspruch erhoben, erfolgte eine Beisetzung auf dem Platz für Selbstmörder auf dem Güstrower Friedhof. Ein heute makaber anmutender Aspekt, die medizinische Wissenschaft verfolgte diese Hinrichtung mit großem Interesse, boten sie doch die seltene Gelegenheit, die Leiche bereits kurz nach Eintritt des Todes zu öffnen. Um keine Zeit zu verlieren, sezierten die Rostocker Professoren manchmal die Leichen direkt neben dem Landgericht im Landesarbeitshaus. War noch nicht mal kalt da. Unterdessen wurde das vor dem Gericht versammelte Publikum von der Vollstreckung unterrichtet. Den eigentlichen Ablauf konnten die Menschen dann am nächsten Tag aus der Zeitung entnehmen. Und hier habe ich Ihnen mal die letzte Hinrichtung in den Zeitungsbericht gegeben. Im Vergleich zum öffentlichen Interesse, das Hinrichtungen vorher gefunden haben, das sich auch in den Zeitungsberichten niederschlug, fällt auf, dass diese Berichte immer kürzer werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war der Ablauf natürlich immer gleich und bei 20 Hinrichtungen war nicht mehr viel Neues zu berichten. Es gab einen gewissen Gewöhnungseffekt. Aber es gab auch wohl bei den Redakteuren der bürgerlichen Zeitschriften ein gewisses, zunehmend Anfang des 20. Jahrhunderts das Gefühl, dass solche Hinrichtungen in einem zivilisierten Land wie Deutschland eine barbarische Praxis waren. Deshalb in den bürgerlichen Zeitungen nur noch relativ kurze Berichte. Die öffentliche Stimmung wandelte sich. Wir kommen zum Schluss. Kurzes Resümee: Die Vollstreckung einer Hinrichtung war in Mecklenburg keine juristische, sondern eine politische Entscheidung. Herrschte ein liberales Klima, wie zwischen 1830, 1848 oder auch zwischen 1866 und 1878, dann gab es keine Hinrichtungen, dann gab es für Mörder lebenslanges Zuchthaus. Dominierten die Konservativen, wie zwischen wie nach 1850 und nach 1878, dann wurde vermehrt nach dem Henker gerufen. Verunsichert und verängstigt durch Revolution und Demokratie versuchten die Großherzoge durch demonstrative Härte ihre angeschlagene Autorität zu rechtfertigen. Insgesamt wurden im Land zwischen 1800 und 1918, also 118 Jahren, 31 Menschen hingerichtet, 26 Männer, 5 Frauen. Darunter waren 3 Pferdediebe, die ich ganz am Anfang hatte, 12 Raubmörder. 4 waren wegen Vergewaltigung und Mord verurteilt. Bei den übrigen 12 handelt es sich um, wie würden wir heute sagen, Beziehungstaten. Meistens war der Ehepartner das Opfer. Wer seine Ehefrau heimtückisch vergiftete oder in der Gier nach fremdem Eigentum auch vor Mord nicht zurückschreckte, für diese beiden Gruppen, also Raubmörder und Gattenmörder, für den war die Wahrscheinlichkeit einer Hinrichtung relativ groß. Unverkennbar, Sie schauen auf diese Statistik, ist das Pendel seit dem Regierungsantritt von Friedrich Franz IV. Zurückgeschlagen. Die Gegner der Todesstrafe waren auf dem Vormarsch. Die Hinrichtung von 1914, wo ich Ihnen den Zeitungsartikel gegeben habe, war die für lange Zeit jedenfalls die letzte in Mecklenburg. In der gesamten Zeit der Weimarer Republik wurde in Mecklenburg-Schwerin kein einziges Todesurteil mehr vollstreckt. Nur in Strelitz, dieser Fall ist wichtig, wurde im Februar 1926 der polnische Landarbeiter Józef Jakubowski hingerichtet. Übrigens ein ziemlich schlimmes Fehlurteil, das den Gegnern der Todesstrafe reichlich Agitationsmaterial liefert. Der Untergang der Demokratie, ich würde ja gerne mit einem positiven Schluss enden, aber das, so ganz geht das nicht, brachte mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten einen erneuten Kurswechsel. Am 20. Oktober 1933 wurde der Knecht Theodor Birkel auf dem Hof des Justizgebäudes, jetzt wieder hier in Schwerin, enthauptet. Das ist die erste Hinrichtung in Mecklenburg-Schwerin seit 1914. Und er sollte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht der Letzte bleiben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bernd, für diese bemerkenswerten und auch nachdenklich machenden Ausführungen über die Todesstrafen, den Vollzug und die Begnadigung in Mecklenburg des 19. Jahrhunderts. Gibt es Ergänzungen und Fragen an den Referenten? Ja, das ist eine gewisse Erschöpfung. Das kann ich auch verstehen. Wie gesagt, Sie können den Vortrag auch im Jahrbuch nachlesen. Er ist schon durch die Redaktion gelaufen und wir haben auch die Rechte für diese seltenen Braunschweiger Fotos erworben, die dann auch zu sehen sein werden. Und bedanke ich mich nochmal herzlich dafür, dass du bereit warst, heute vorzutragen und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.
So, für die, die jetzt auf dem Parkplatz stehen, die müssen sich eventuell mal zusammenrotten und eventuell mit Mitarbeitern von uns aus dem Haus oder mit Transponder. Ja, man kommt raus ohne Transponder, aber man muss ja erst wieder auf den Parkplatz kommen. Also Frau Jantausch hilft dann, nicht das Grundstück zu verlassen.
Ja, das stimmt. 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 Ja, das stimm